Licht aus, wenn du den Raum verlässt und bloß nicht mit offenem Fenster heizen. Das habe ich schon als Kind regelmäßig von meinen Eltern eingetrichtert bekommen. Das ist zwar etwas her, aber seitdem ist Energiesparen eigentlich nur noch wichtiger geworden. Klimakrise, steigende Strom- und Wärmepreise und eine unsichere Energieversorgung in Deutschland führen dazu, dass das Thema uns nicht loslässt. Aber wie viel können wir als Einzelne tun, um unseren Energieverbrauch sparsam und nachhaltig zu gestalten? Einiges bestimmt, aber es gibt Grenzen, denn unser Energiekonsum ist auch gesellschaftlich und kulturell bestimmt. Dazu forscht die LMU-Professorin Henrike Rau und sagt, wenn unser Energieverbrauch sinken soll, helfen nicht nur zum Beispiel effizientere Waschmaschinen. Wir müssen auch die gesellschaftlich vermittelten Praktiken des Waschens neu denken. Mein Name ist Julius Seibt und ihr hört Neutron, den Wissenspodcast auf M94.5.
Seit der Veröffentlichung einer Studie
digitales Modell der Lunge.
Dadurch kann der Auskühlungsprozess der Leiche
Milliliter pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht.
Ach, Fantastika.
Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es
Neutron. Neues aus der Forschung.
Frau Rau, ich würde gerne direkt mal fragen, wie sparen Sie selber denn persönlich Energie im Alltag?
Ja, also es ist tatsächlich immer eine Herausforderung im Alltag, Strom zu sparen. Man kann natürlich kleine Schritte gehen. Ja, Sie kennen das, zieht man die Ladegeräte raus, stellt alles aus, was man nicht benötigt und so weiter. Aber ich denke dann auch oft natürlich auch an Sachen außerhalb des Haushalts, ja, gerade wenn man seine eigene Mobilität mal unter die Lupe nimmt, dann kann man natürlich da auch sehr viel Energie sparen, indem man halt zu Fuß geht, mit dem Rad fährt und so weiter. Das sind so die wichtigen Sachen, die man im Alltag tun kann.
Jetzt ist aber auch eine These Ihrer Arbeit, gerade dass es eben gar nicht so leicht ist, einfach als Individuum Energie zu sparen. Woran liegt das? Also was ist da eigentlich das Problem?
Ja, genau. Es ist natürlich ganz wichtig, dass man die Verantwortung fürs Energiesparen nicht auf die Einzelnen oder den Einzelnen abwälzt, sondern wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir in Strukturen eingebunden sind, die auch unseren Energieverbrauch stark beeinflussen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In Deutschland, das ist ja auch im europäischen Kontext recht einzigartig, mieten ja sehr viele Leute ihre Wohnung und sind also dementsprechend auch sofort in Strukturen eingebettet, wo also auch der Vermieter oder die Vermieterin entscheidet, wie energieeffizient die Wohnung ist. Und da können Sie sich bemühen, wie Sie möchten, wenn Sie halt in einer Wohnung leben, die halt schlecht isoliert ist, die Fenster zugig sind, die Heizung ineffizient ist, dann müssen Sie halt damit leben, in Anführungsstrichen. Und das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Und auf der nächsten Ebene natürlich die Energiepolitik, die verfolgt wird in dem Land, in dem sie leben. Ja, wird also viel auf Öl und Gas gesetzt, sind die Erneuerbaren, die eine große Rolle spielen. Das kommt alles zusammen und da ist also der Beitrag, den die Einzelperson leisten kann im Vergleich zu dem, was strukturell passieren könnte und müsste, natürlich gering.
Jetzt könnte ich natürlich sagen, wenn ich persönlich jetzt nicht zur Miete wohne, sondern vielleicht sogar ein Haus besitze, ist das bei mir nicht der Fall, aber wenn es so wäre, dann könnte ich ja diese Sachen doch umsetzen und ganz viele eigene Entscheidungen treffen und besser isolieren. Ich könnte mir eine neue Waschmaschine kaufen, die nur noch halb so viel Energie verbraucht wie die alte. Aber Sie argumentieren auch, dass diese technologischen Verbesserungen der Energieeffizienz auch nicht alleinig Lösung sein können und in den letzten Jahrzehnten auch gar nicht den erhofften Erfolg gezeigt haben.
Also es gibt da prinzipiell zwei Punkte, die, glaube ich, wichtig sind. Der erste Punkt betrifft die Frage, wo wird denn Energie aufgewendet? Das eine ist natürlich, wenn Sie ein Gerät nutzen, ja, verbrauchen Sie natürlich Energie. Auf der anderen Seite ist es dann schon bei der Herstellung des Gerätes so, dass Energie in die Herstellung reinfließen muss. Deswegen muss man sich zum Beispiel, wenn man ein neues Gerät kauft, genau überlegen, ja, wann lohnt sich denn in puncto Energieverbrauch überhaupt, ja? Wenn Sie noch ein gut funktionierendes Gerät zu Hause haben, was vielleicht weniger energieeffizient in der Nutzung ist, da wird die Kalkulation schon schwieriger. Ja, das haben wir gut gesehen bei den sogenannten Abwrackprämien bei den Autos. Ja, also man muss ja sehr viel Energie aufwenden, um ein Auto herzustellen. Das ist der erste Punkt. Also die Energiebilanzen sind da zum Teil recht schwierig. Und der zweite Punkt ist natürlich auch, dass die Leute sich ja Technologie aneignen und damit bestimmte Sachen machen. Ja, und das ist dann oft der Punkt, wo soziale Normen und kulturelle Normen zum Beispiel eine große Rolle spielen. Also wie warm wollen wir es haben in unseren Wohnungen? Ja? Wenn Sie jemanden zu sich einladen, wollen Sie ja nicht, dass die Person kommt und als erstes irgendwie die dicken Socken rausholen muss, weil es bei Ihnen irgendwie nur noch 17 Grad sind. Und das ist, denke ich, auch ein wichtiger Ansatzpunkt. Also Technologie ist wichtig, ja, aber es ist auch wichtig zu schauen, wie Leute diese Technologien nutzen.
Und genau das haben Sie sich ja auch genauer angeschaut in verschiedenen Forschungsprojekten. Mhm. Eines davon ist das Energize-Projekt. Mhm. Was genau haben Sie da denn gemacht?
Also das Energize-Projekt war ein sehr interessantes Projekt. Es war ein europäisches Projekt von der EU finanziert im Rahmen des Horizon 2020-Programms. Und da haben also tatsächlich Forschungspartnerinnen und Partner aus ganz Europa zusammengearbeitet. Also wir haben uns Energieverbrauch in Haushalten über Europa verteilt angeschaut. Und ein wichtiger Punkt in diesem Projekt war auch, mal darüber nachzudenken, wie man Energieverbrauch in Haushalten reduzieren kann. Und da haben wir uns ganz konkret zwei Bereiche angeschaut. Zum einen, wie die Leute ihre Räume heizen. Also das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Und zum zweiten, energetisch weniger relevant, aber aus sozialen Perspektiven heraus interessant, wie Leute Wäsche waschen. Also heizen und Wäsche waschen waren die zwei wichtigen Punkte. Mit tatsächlichen Programm designt und mit Haushalten gemeinsam umgesetzt. Hier in Deutschland haben wir es zum Beispiel mit 40 Haushalten in der Oberlandsregion südlich von München umgesetzt, um einfach mal über mehrere Wochen hinweg mit Haushalten gemeinsam zu schauen, können die ihren Energieverbrauch reduzieren. Einmal, indem sie die Raumtemperatur senken und zum anderen, indem sie weniger waschen. Und da haben wir natürlich ganz interessante Ergebnisse bekommen im Sinne, was ist denn machbar für Leute und wo sind denn vielleicht auch Bereiche, wo viel diskutiert wird, auch innerhalb von Familien und wo wenig Ergebnisse bei rauskommen. Das sind ganz spannende Ergebnisse gewesen. Bei der Raumtemperatur ist jetzt auch wieder in aller Munde. Da scheiden sich die Geister. Ja? Die einen sagen, nein, wir möchten es komfortabel und warm haben. Die anderen sagen, ja, es ist sowieso immer ein bisschen warm hier. Wir reduzieren und ziehen uns dicker an. Ja? Und das sind so spannende Unterschiede auch gewesen zwischen Haushalten. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass Familien, die kleine Kinder haben und die sich also um Babys und Kleinkinder kümmern, dass da eben zum Beispiel diesem Thema Raumtemperatur senken recht skeptisch gegenübergestanden wurde. Die hatten dann Sorge, dass das Kind vielleicht krank wird, dass es zu kalt wird. Das war so ein ganz wichtiger Punkt für einige Haushalte. Und da sieht man eben auch immer, das ist so die Quintessenz, dass Energieverbrauch in Haushalten ja auch davon abhängt, wer lebt in dem Haushalt, welche sozialen Beziehungen bestehen, haben Sie eine Verpflichtung einem Familienmitglied gegenüber, gibt es da Pflegeverhältnisse, all diese Punkte spielen rein. Das kann man halt mit rein technologischen Lösungen nicht überwinden und auch nicht angehen.
Das heißt, Sie haben dann mit den Haushalten gearbeitet und Informationen ausgegeben und so eine Art Challenge eigentlich erstellt, oder?
Ja, also sie sollten ihre Raumtemperatur senken auf 18 Grad und es ging darum, die Anzahl der Wäscheladungen zu halbieren in diesem Zeitraum. Also indem man also zum Beispiel die Wäsche anders behandelt, haben sie sich mal einen Fleck auf die Hose gemacht, sollten sie den Fleck daraus machen, statt die ganze Hose zu waschen. Solche Themen wurden angesprochen. Also auch ganz praktische Tipps, die man auch mit den Haushalten besprochen hat. Und wichtig vielleicht noch, wir haben also den Haushalten Möglichkeiten vorgegeben und die konnten sich auch selbst aussuchen, was für sie passt. Ja, es war schon eine sehr angepasste Maßnahme, sodass also nicht von oben gesagt wurde, sie müssen das und das machen, sondern man konnte je nach Bedarf und wie das eigene Leben gestaltet werden kann, konnte man sich dann aussuchen, welche Maßnahmen man ergreift. Aber die Ziele waren immer gleich, also Raumtemperatur senken und die Waschladung halbieren.
Da würde mich interessieren, ob auch langfristig, nachdem dieses Experiment schon vorbei war, das war ja, glaube ich, einige Wochen lang, auch ein langfristiger Effekt gemessen werden konnte, dass diese Teilnehmer oder Teilnehmerinnen des Experiments die Temperatur wirklich auch nach Ende des Experiments noch niedriger gehalten haben als davor.
Das hätten wir tatsächlich, wir wären wirklich wahnsinnig gern nochmal in die Haushalte gegangen. Das ist aber dann leider, das Projekt war 2019 zu Ende, dann ist uns da Corona in die Quere gekommen. Wir haben die Kontakte noch und sind auch am Überlegen, ob wir da tatsächlich nochmal schauen, inwieweit sich da auch Langzeiteffekte ergeben haben. Stichwort Langzeiteffekte, man muss natürlich auch immer schauen, was passiert denn eigentlich, zum Beispiel, wenn Leute konkret Energie sparen und damit Geld sparen. Ja? Das sind diese sogenannten Rebound-Effekte, dass man eben vielleicht das Geld dann sammelt und spart und aber dann am Ende vielleicht auch in eine Aktivität investiert, die halt sehr viel Energie verbraucht. Sie fliegen in die Karibik, zum Beispiel mit dem Geld, was sie für die Heizkosten gespart haben. Dann ist es natürlich von der Bilanz her auch wieder ungünstig. Also es ist nochmal ganz wichtig, da zu gucken, was sind die Langzeiteffekte. Das ist auch eine Forschungslücke, meiner Meinung nach. Da wird zu wenig geschaut, was passiert denn längerfristig.
Jetzt haben Sie gerade schon den Rebound-Effekt angesprochen. Also dass Leute zwar Energie sparen, aber auch Geld sparen und es dann wieder in energieintensive Tätigkeiten reinsteckt. Welche Rolle würde denn da zum Beispiel auch neben den praktischen technologischen Möglichkeiten auch einfach ein erhöhtes Bewusstsein für die Problematik spielen?
Also das ist ja auch eine Hoffnung gewesen, die wir in das Energize-Projekt gekoppelt haben, dass also durch dieses sich Beschäftigen mit der Raumtemperatur und mit dem Wäschewaschen, dass man überhaupt mal darüber nachdenkt, wie man Ressourcen nutzt und wo man vielleicht auch Einsparpotenziale hätte. Und ich glaube, das ist tatsächlich, egal ob Sie jetzt das Thema Energiesparen anschauen oder Verschwendung von Lebensmitteln oder Mobilität, ist das so eine, ich würde es beim Englischen Resource Awareness nennen. Ja? Überhaupt erstmal sich damit zu beschäftigen, was habe ich denn für einen Fußabdruck im Alltag und dann vielleicht auch zu überlegen, ja, wo kann ich selbst was tun und wo braucht es eigentlich die höhere Ebene, Stichwort Politik oder Industrie, die dann auch konkret Sachen ändert, wie Sachen produziert werden, wie Sachen verbraucht werden.
Und an politische Entscheidungsträger oder Entscheidungsträgerinnen formulieren Sie dann ja auch ein paar Empfehlungen, wie man sinnvoll Politiken umsetzen kann, die als Anreize gelten können, für Menschen energiesparsamer zu leben. Was wären denn da Dinge, die ich beachten müsste, wenn ich da jetzt ein Politiker bin zum Beispiel?
Ja, also prinzipiell ist es ja oft der Fall, dass Politik für Bürgerinnen und Bürger gemacht wird, ohne dass man jetzt genauer schaut, welche Gruppen betrifft es denn am meisten oder welche werden denn vielleicht auch negativ davon beeinflusst. Mal um ein Beispiel aus der Mobilitätsdomäne zu nehmen. 4 von 10 Haushalten in München haben kein Auto. Alle Entscheidungen, die Automobilität betreffen, betreffen diese Haushalte nicht, ja, positive und negative. Und deswegen muss man immer überlegen, ja, wer fällt denn vielleicht hinten runter, wer wird benachteiligt, wen betrifft es nicht. Und beim Energieverbrauch in Haushalten ist es ähnlich, ja, da muss man genau schauen. Ja, gibt es schon Haushalte, die sehr energieeffizient sind, weil sie es sein müssen, weil sie einfach ökonomisch benachteiligt sind und wirklich an allen Ecken und Enden sparen müssen. Es soll natürlich nicht so sein, dass Leute in kalten Wohnungen sitzen, wo es auch dann die Gesundheit schlecht ist. Darum soll es ja nicht gehen, auf keinen Fall. Oder dass man eben, wie gerade angesprochen, mal schaut, was sind denn vielleicht auch Konstellationen, Familienzusammensetzungen, wo es schwierig ist, diese Energieeffizienzbotschaften irgendwie umzusetzen. Ja, also gerade das Stichwort Haushalte mit kleinen Kindern. Ja, die sind also oft sehr stark an bestimmte Abläufe gekoppelt. Das Kind hat Bedürfnisse, denen müssen sie nachkommen. Und da wird eben zum Teil auch viel Energie aufgewendet. Ob das jetzt das Baden am Abend sein soll oder die Raumtemperatur. Ja, dass man eben überlegt, lässt man die vielleicht erstmal so ein bisschen außen vor im Sinne und schont die in Anführungsstrichen eine Weile und schaut erstmal auf die Haushalte, die flexibel sind, reagieren können und wo vielleicht auch, also wo auch die ökonomischen Möglichkeiten bestehen, was zu tun. Ja, da sind wir auch wieder beim Thema Hausbesitzer versus Mieter und Mieterin, ja. Vielleicht dann doch auch genauer zu schauen, wen man da anspricht.
Gut, ein Begriff, den ich sehr spannend fand in Ihrem Paper, der des Energy Champions. Was ist das für eine Person? Was kann ich mir darunter vorstellen?
In unseren Forschungsprojekten Energize und auch in anderen Projekten haben wir uns auch immer bemüht, dass dieses Energiesparen auch mal auf die, sag ich mal, auf die Ebene der Gemeinschaft gehoben wird. Und da geht es zum Beispiel darum, dass man auch Leute findet vor Ort, im Ort am Arbeitsplatz, die vielleicht sehr angesehen sind, wo die Leute auch zuhören und dass man die auch mit einbezieht in solche Maßnahmenkatalog und sagt, okay, wir schaffen jetzt mal ein Arbeitsumfeld, wo sogenannte Energy Champions, also Leute, die eh schon gutes Standing haben, einfach mal rumgehen und Leute über Möglichkeiten des Energiesparens informieren. Ja? Das ist eben auch eine Gemeinschaft, Leistung ist und nicht jeder irgendwie allein gelassen wird. Da kann man zum Teil sehr interessante Ergebnisse erzielen. Ja? Kann man ja mal überlegen, auch selbst, ja, wem vertraut man denn? Wenn jemand kommt und dem vertraut man und der sagt, hier, probier das mal aus, dann ist man vielleicht eher geneigt zu sagen, okay, ich probiere es mal. Ja? Und darum ging es auch mit diesen Energy Champions im Programm, dass man einfach Leute identifiziert, die vielleicht auch als Multiplikatoren dann agieren.
Dann hoffe ich mal, dass es in Zukunft noch viel mehr Energy Champions geben wird und bedanke mich für das Gespräch.
Neutron. Neues aus der Forschung.
Neutron ist eine M94.5-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.